Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu den Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 5 und ja, Kapitel 13 mit der Folge The Jedi, die Jedi. Und ich bin total von den Socken von der Folge, aber bevor wir dazu kommen, bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe zum einen wieder den Stu dabei. Hallo Stu.
Hallo.
Und den Dominik.
Abend.
Genau, das Internet explodiert scheinbar gerade durch diese Folge und wenn man sich so ein bisschen die IMDb-Wertung aktuell anguckt, ich kann noch mal just gerade reingucken, die liegen aktuell bei 9,7 bei 8.900 Wertungen und damit ist die Folge die bestbewertete Folge von The Mandalorian bisher und ich kann dem ehrlich gesagt nur zustimmen, also die Inszenierung ist top, die Kulissen sind geil, der Planet macht Spaß, das ganze Setting ist, es gibt Überraschungen noch ohne Ende, wir haben auf jeden Fall viel, viel Stoff, worüber wir reden können, aber bevor ich mich jetzt in Rage rede, wie ging es denn euch jetzt nach dieser Folge?
Ja, wir sollten erwähnen, dass wir diesen Recap nicht am Freitag aufnehmen, sondern am Samstag.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, alle mitbekommen, du hast ja gesehen, dass das Internet ist explodiert. Das heißt, es muss irgendwas vorgefallen sein in dieser Folge, was total großartig ist.
Nicht nur eine Sache.
Ich habe im Vorfeld erfahren, wir erfahren endlich den Namen von Baby Yoda. Hab mir das aber nicht spoilern lassen und habe jetzt gut 2 Stunden jetzt vor Aufnahme dieses Recaps dann die Folge endlich gesehen. Und ich muss sagen, es ist zwar eine Folge, die, glaube ich, für euch Fans von Star Wars Rebels und Clone Wars, glaube ich, echt eine Goldgrube ist. Muss aber auch sagen, für mich, der eben das nicht kennt und dem das auch nicht interessiert, ist diese Folge dennoch echt gut. Ich würde auch so weit gehen und sagen, es ist die bislang beste Mandalorianer-Folge, die ich gesehen habe.
Wow.
Ja. Jetzt von Stu.
Wow. Ja, wirklich Magic Moment hier.
Was nicht wieder heißen muss.
Ja, Dominik.
Ja, was soll ich noch sagen? Also für mich ist es, also ob es jetzt die beste Folge ist bislang, da könnte ich, ja, also es ist schon eine der besten der Serie, das kann man schon sagen, aus verschiedensten Gründen. Und für mich hat sich hier auch wieder mal wieder bewahrheitet, dass mein großes Problem mit der Serie ist und bleibt Jon Favreau. Und der hat hier relativ wenig zu tun gehabt und dementsprechend ist die Folge absolut top.
Genau, weil diesmal hat Dave Filoni übernommen. Den kennt man ein wenig, wenn man sich so mit Star Wars Serien im Animationsbereich beschäftigt, weil der war unter anderem Autor, ich glaube auch Regisseur, ne? Unter anderem, also auch die Regie gemacht von so Serien wie Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels und auch Star Wars, die ich wieder vergessen habe, warte, The Resistance, die man glaube ich auch vergessen kann.
Erwähnen die nicht.
Vergessen wir einfach mal wieder. Genau, also das heißt, da ist auch jemand am Werk gewesen, der gerade erstens so dieses Kurzläufigkeit von so Folgen sehr, sehr gut kann, aber gleichzeitig auch sehr, sehr stark in diesem Star Wars Lore drin ist. Und ich finde, man merkt das an ganz, ganz vielen Stellen. Und wir haben wieder eine Folge, die ist ein bisschen länger, 40 Minuten diesmal, wenn man das rundherum so ein bisschen abzieht. Und fand das auch eine sehr angenehme Länge diesmal.
Also zu Dave Filoni kann man noch kurz sagen, ursprünglich kommt er ja, also der kommt tatsächlich wirklich auch schon vorher aus dem Animationsbereich, der hat war sehr federführend bei dieser Serie Avatar, der The Last Airbender, bei der Serie nicht bei dem M. Night Shyamalan-Film. Und da merkt man eben auch schon, dass er dann so tatsächlich sein Gespür für starke weibliche Charaktere auch in Clone Wars hat einfließen lassen. Und das merkt man hier dann eben auch. Und es war auch klar, sobald man hier irgendwie gehört hat, Dave Filoni führt hier Regie, hier muss endlich Ahsoka kommen, weil sie ist eben seine Schöpfung. Und er würde sich das nicht nehmen lassen wollen, die ins Live-Action-Universum zu übersetzen.
Und ich lag falsch. Ich hatte ja gesagt, sie wird am Ende der Folge auftauchen. Verdammt, sie ist direkt am Anfang zu sehen, ja.
Ja, aber wirklich direkt am Anfang, wortwörtlich. Also ich dachte mir auch erst so, wir werden jetzt hier geteasert. Mando erlebt irgendeine Scheiße mit irgendeinem Baummonster auf einem Waldplaneten. Und dann ist hier genau das Gegenteil der Fall.
Ja, denn wir steigen ein. Der Planet heißt Corbus, nicht wahr? Und ich habe mir aufgeschrieben als Notiz Smog City.
Ja, genau. Mhm. Da kann man mal sehen, was passiert, wenn wir quasi unsere Umwelt zerstören.
Ja, genau. Übrigens, das ist für mich mit die größte Stärke der ganzen Folge. Dieses Setting ist unglaublich atmosphärisch und stimmungsvoll.
Ja. Oh ja.
Es hat so diese Wirkung von Tod und Verderben durch und durch. Mhm. Und das ist schon am Anfang, wenn wir halt sehen, dass da irgendwelche Soldaten Jagd machen auf jemanden und zwischen den Bäumen, die haben keine Blätter mehr, die sind also wirklich tot, kann man sagen. Und ja, dann stellt sich schnell raus, dass dieser jemand, auf den sie Jagd machen, ist dieser Ashoka oder Ahsoka. Wie wird hier auch richtig ausgesprochen?
Also Ahsoka.
Ahsoka. Ahsoka, okay.
Kein Super Ahsoka oder so.
Ja, okay, okay.
Also, das kannst du dir jetzt, also ist du spätestens jetzt mit der Folge hier, wird das jetzt echt sonst auch nur peinlich.
Ich habe gleich noch ein paar Fragen zu der Frau, deswegen würdest du gleich noch peinlicher. Also alle Star Wars-Fans werden jetzt gleich wahrscheinlich sagen: so, boah, schmeiß den Dicken aus dem Cast, das ist ja furchtbar. Nein, aber es ist eine sehr schöne Szenerie und auch so sehr schöne Action-Sequenz. Es gibt einen unglaublich tollen Move mit einem Baum, wie ich finde. Das fand ich sehr schön. Aber allein auch optisch, wenn sie halt mit ihren zwei Lichtschwertern da steht und, seien wir ehrlich, zwei Lichtschwerter ist einfach mal badass geil, ne? Man muss nicht drüber reden.
Ja, wie die aus dem Nebel so.
Ja, super. Wirklich super. Wirklich super. Ja, und dann sehen wir sie halt zum ersten Mal. Mhm. Gespielt von Rosario Dawson. Ich weiß, wie Ahsoka in Zeichentrickform aussieht. Ich hätte aber eine Frage und ich weiß, dass ihr mir jetzt garantiert jetzt mich lynchen wollt, aber sind das Tentakeln oder ist es eine Mütze, die die trägt?
Das sind Tentakel.
Genau, okay, das ist quasi am Kopf einfach dranhängt.
Ja,
quasi.
Weil für mich sah das so ein bisschen aus, als wäre es eine Mütze, muss ich sagen.
Nee. Okay. Die ist eine Togruta, ist die.
Ja, es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich bin halt einfach ein.
Ja, ich wusste den Namen bis gerade eben auch nicht. Ja. Ich dachte wirklich, ich hatte vorhin im Vorgespräch noch zu Thomas gemeint, sie ist eine Twi'lek, aber.
Weil das muss ich sagen, egal. Ich habe mir dann nach der Folge halt Bilder von der Zeichentrick Ahsoka angesehen. Und da war mir klar, okay, das sind Tentakeln. Muss aber sagen, bei jetzt als Real-Life-Figur wirkte das auf mich mehr wie eine Mütze. Ich fand nicht, dass es schlecht aussah. Ich fand sogar das Design irgendwie ziemlich cool. Ich muss sogar sagen, ich fand sie als Live-Action-Figur irgendwie cooler vom Design her und vom Aussehen her als in der Trickfilm-Version. Aber trotz allem, für mich sah es aus wie eine Mütze.
Ich glaube, deine Irritation rührt daher, dass sie ja so ein Stirnband trägt.
Ja, genau, es kann sein, genau.
Stimmt, ja. Stimmt.
Das wirkt dann halt so, als wenn das Stirnband quasi die Mütze wäre. Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass sie in der Trickserie irgendwie diese Tentakel benutzen kann, oder? Das ist einfach nur wie Haar.
Nein, nein. Okay. Nee, die hat auch, also hier sieht sie ja aus, wie man sie zum Beispiel aus den späteren Staffeln Clone Wars kennt oder auch aus Rebels.
Genau.
Und wo sie noch jünger ist, hat die auch noch, glaube ich, so an ihren Tentakeln oder hinten irgendwie an diesem Aufsatz hat die irgendwie noch so Ohrringe oder sowas, als sie noch jünger ist, als sie noch tatsächlich wirklich junger Padawan ist, meine ich.
Okay. Naja, jedenfalls kommen wir mal zurück zur eigentlichen Handlung. Das heißt, sie entledigt sich diesen Soldaten und das Ganze wird beobachtet von dem Eingang einer Stadt, von einer Stadtmauer. Da steht dann eine, ja, sehr ernst einblickende Frau. Wir werden später erfahren, es ist die Magistratin. Neben ihr sowas wie der Chef der Soldaten, gespielt von Michael Biehn.
Und da war ich total überrascht. Das habe ich gefeiert.
Ja. Ich habe ihn gesehen, dachte mir so, ach ja, stimmt, das kam ja meine News raus, dass der mitspielt. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, Michael Biehn. Und dann, ja, was cool ist, die haben so eine Glocke hinter sich. Und ich weiß nicht warum, aber das ganze Setting ist halt, wirkt auf mich sehr asiatisch. Und das kann man auch die ganze Folge sagen, denn während halt die Vorgängerfolgen gerne so Western zitiert haben, wird hier sehr eindeutig das Samurai-Kino von Akira Kurosawa rezitiert. Wobei man jetzt auch sagen kann, natürlich Western ist ja eigentlich auch nur eine Evolution des Samurai-Films, blablabla. Aber ich fand, das hatte was sehr Frisches.
An vielen Stellen, ne? Also erstens, wie diese Stadt aufgebaut ist, diese engen Gassen später, dass sie auch über die Dächer gehen beispielsweise. Und auf einen der Konzeptbilder am Ende sieht man ja auch den Kampf nachher zwischen Ahsoka und Elsbeth. Und der sollte ja ursprünglich in einem Dojo stattfinden, zumindest von dem Konzeptbild her.
Ja, nee, das, ja, wobei man jetzt sagen muss, dass die Serie, also Clone Wars, ich glaube, da gibt es auch eine Folge, da ist, glaube ich, sogar am Anfang wird eingeleitet mit in Gedenken an Akira Kurosawa. Mhm. Dann hatten wir ja noch die Folge in der ersten Staffel, die vierte Folge, die von Bryce Dallas Howard inszeniert wurde. Die war auch sehr, sehr im Kurosawa-Geist. Aber es hat hier trotzdem was sehr Frisches. Ich musste tatsächlich auch an Prinzessin Mononoke zum Beispiel denken. Mhm. Also auch hier diese Magistratin, die hat für mich, also auch wie die dann später in ihrem Garten gezeigt wird, hatte was von Lady Eboshi und Ahsoka kann man sich auch gut als das Wolfsmädchen irgendwie, also San irgendwie vorstellen. Guckt euch Prinzessin Mononoke an, Meisterwerk mein Gott, Hayao Miyazaki. Mein Namensgedächtnis heute. Also ganz, ganz großartig und so unglaublich atmosphärisch. Also darf ich bitte noch mal sagen, wie geil dieser Planet aussieht. Zugegeben, Kollegen von mir meinten schon irgendwie, es sieht ein bisschen digital aus. Mich stört das überhaupt nicht, Gesetz den Fall. Und es ist, also ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, wir haben doch wirklich einen langweiligen Waldplaneten erwartet. Wir haben so einen Endor-Stand-In erwartet, wie eben in dieser vierten Folge aus der ersten Staffel. Und das hier, das ist halt, weiß ich nicht, Chernobyl-Town so ein bisschen.
Ich beschwere mich da auch wirklich nicht. Ich bin mit Science-Fiction in den 90ern aufgewachsen, mit kanadischen Wäldern auf fremden Planeten. Und von daher ist das jetzt hier quasi High-Level-Shit. Das ist einfach geil.
Ja. Ja, vor allem, es wird nie so richtig hell, ne? Ist euch das mal aufgefallen?
Ja, das ist so Smog City halt, ne? Also immer so ein Nebel. Man muss, was ja auch ganz nett ist, wenn dann, greifen wir mal ein bisschen vorweg am Ende, wenn halt eben dann Ende gut ist, sag ich mal, dann hat sich dieser Nebel auch größtenteils irgendwie gelichtet. Ne? Dann wirkt das Ganze jetzt nicht einladender, aber irgendwie ein bisschen heller.
Ja, und du siehst am Horizont ja auch so die Fabriken, die dann im Hintergrund sind. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass da so ein Dorf hingeklatscht wird, ne, wie bei Barbaren und dieses Dorf ist jetzt quasi alles, ne, sondern du hast dann auch wirklich, ja, das muss man auch nochmal erwähnen, das ist halt so eine Kleinigkeiten halt einfach, ne, dass du halt weißt, okay, da ist so eine Fabrik tatsächlich aus, dieser Planet wird halt scheinbar ausgedörrt, ne.
Ganz toll.
Na, jedenfalls kommt es zu einem Gespräch zwischen der Magistratin oder wie sie auch heißt, Elsbeth und Ahsoka. Und diese Magistratin sagt halt, okay, hör auf, ne, sonst bringen wir hier die Dorfbewohner um. Und Ahsoka ist dann mehr so drauf, so, nö, ich gebe jetzt noch einen Tag und dann komme ich wieder und dann mache ich kalt. Und damit ist das Intro der Folge auch vorbei.
Mhm. Und ja, aber man merkt hier schon, wem die Folge gehört. Ne? Also allein schon, dass Ahsoka das Ganze öffnet. Also nicht nur, dass wir irgendwie lange hingehalten wurden und das jetzt endlich mal eingelöst wird, sondern man merkt wirklich, das ist ihre Folge. Vom Folgentitel über den gesamten Verlauf hinweg.
Ja. Ne? Aber so fängt man eine gute Serienfolge an. Das ist ein richtig geiles Intro. Also die ersten 5 Minuten machen die schon so viel Bock, dass sie jetzt, glaube ich, auch die größte Scheiße hätten raushauen können. Ich hätte gesagt, ja, okay, ja, aber einfach mal geil. Ne?
Genau, weil stell dich mal vor, jetzt wäre der Anfang gewesen quasi mit Mando, mit Manny im Sitz quasi und der Ankunft von Corvus. Das wäre eher so Standard gewesen wieder.
Ja, das war dann auch wieder so. Also wenn das der Anfang gewesen wäre, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, weil es so wieder das ewig Gleiche. Ne? Er redet halt mit seiner Fracht, mit Baby Yoda, und Baby Yoda möchte diesen rundlichen Steuerknüppelaufsatz halt haben. Und
das war witzig.
Ja, das ist für mich das erste Mal tatsächlich, dass die Serie so ein tatsächlich wirklich typisches Cold Opening hinkriegt. Also Cold Opening nimmt man ja eigentlich immer nur her, wenn wirklich irgendwas Bedeutsames ist, was so wichtig ist, dass es nicht bis nach dem Vorspann warten kann. Ja gut, hier gibt's praktisch keinen Vorspann, leider. Aber hier hat es zum ersten Mal wirklich funktioniert vom Aufbau, was da kommt. Da ist halt nicht so diese Routine drin. Man merkt, diese Folge, da ist wirklich jetzt was Bedeutsames, Wichtiges einfach. Mhm. Mochte ich sehr, sehr gerne. Tolle Introduction, ja.
Was ich hier nochmal aufgreifen möchte, direkt, wenn Mando quasi dann im Landeanflug ist und wir dieses ganze, die ganze Szenerie haben mit dem Steuerknüppel, das wird ja nachher noch tatsächlich wichtig an vielen Stellen. Von wegen, er sieht dich als Vaterfigur, er hat eine tiefe Beziehung mit Bindung mit dir und so. Und ich finde, das wird da schon sehr doll dargestellt über nur so ein ganz, also so was ganz Banales, Humorvolles, wie von wegen, ich will den aber haben, Papa. Nein, gibt's nicht. Okay, dann hole ich mir den einfach. Ne? Also so Kleinigkeiten halt einfach, die die Beziehung zwischen den beiden nochmal stärker macht.
Und ohne, dass ein Wort gesprochen werden muss. Ne? Genau. Das, ja, es war auch schön. Egal. Ist okay. Mir fällt jetzt kein Wort ein dafür.
Mando kommt, Knuffisch. Ja, Mando ist halt angekommen auf Corbus und kommt zu diesem Tor. Ja. Und er wird dann, also das übliche so Misstrauen natürlich. Und ich hatte kurz Sorge, weil er hat ja diesmal Baby Yoda so als am Gürtel irgendwie. Ja.
Als Accessoire.
Sagt er ja auch später.
Genau, er wird ja später gefragt, was ist das? Und er sagt einfach, das ist mein Glücksbringer. Ich war kurz ein bisschen so, ich dachte, bitte lass das jetzt keine Folge sein, wo wieder der halbe Planet hinter Baby Yoda her ist. Wird's nicht zum Glück. Und er darf dann halt eben passieren, nachdem er auch zugegeben hat, ja, ich bin Kopfgeldjäger. Und in dieser Stadt, die auch sehr asiatisch angehaucht ist, wie ich finde.
Oh ja,
extrem. Will halt niemand mit ihm reden. Und es kommt dann, also er schafft es dann fast mit so einem etwas älteren Herrn zu reden, der vorher noch zwei Kinder in Sicherheit bringt, wird dann aber von Soldaten aufgefasst und wird gesagt, dann komm mal bitte mit, Chefin, die Elsbeth, Magistratin hier, will dich sprechen.
Lady Elsbeth.
Ja, und was ich auch total, also in Anführungszeichen, geil fand, ist dann vor diesem Eingang dieses Haupttempels, nenne ich es mal, sind halt so Leute so, ich habe hier aufgeschrieben, Space-Kreuzigung. Also so in so komischen
Folterkäfigen.
Das war auch nice. Vor allem, wenn die dann irgendwie malträtiert werden, siehst du halt so das Skelett von denen. Das ist auch so sehr, sehr düster. Also
ja, es war echt fies. Ja. Es war echt fies für Disney Plus. Da dachte man sich, also generell schon die ganze Atmosphäre von dem ganzen Ding, auch schon von der Eröffnungssequenz. Und man merkt, hier ist eine andere Handschrift irgendwie. Einfach. Also obwohl Dave Filoni natürlich auch schon Folgen der ersten Staffel inszeniert, ich glaube, die erste und die fünfte, ne? Ist hier irgendwie dieses Setting, das hat sowas unglaublich Frisches und wirklich richtig Raues, was man allenfalls, also hier kommt interessanterweise wieder das zurück, was wir ganz am Anfang der Staffel hatten, mit dieser Umgebung, wo da sogar Graffiti zu sehen waren. Ne? Und das fühlt sich sehr anders und sehr frisch an. Großartig.
Ja, ja. Mando trifft dann auf Elsbeth. Das ist halt so eine typische Schurkenfigur, ne? Also da wird jetzt nicht viele gegeben, dass die irgendwie wirklich eine Backstory bekommt oder so. Die ist halt einfach böse.
Übrigens gespielt von Diana Lee Inosanto. Und die ist eine Stuntfrau, jahrelang schon.
Okay, weil ich habe mir echt gefragt, ist das nicht diese Vischer Eye Fox, wie sie heißt? Das Gesicht kam mir bekannt vor, ich konnte es aber nicht richtig zuordnen und war dann auch beim Abspann überrascht, dass es nicht diejenige ist, wo ich dachte, dass es ist, aber gut.
Genau, also Stunts und Action-Choreografie, unter anderem bei Blade.
Ah, okay. Aber
ist Vivica L. Fox nicht die aus der Eröffnungssequenz von Kill Bill? Ich glaube schon.
Genau, die Vernita Green.
Ja, gut so. Zu deiner Verteidigung im Finale musste ich hier halt an Kill Bill denken. Ich hatte sogar echt so im Ohr, angenommen, das hätte hier schon Robert Rodriguez inszeniert, wäre vielleicht sogar Miss Anders tot gelaufen.
Ja, also ich muss sagen, dass diese ganze Begegnung zwischen Mando und Elsbeth jetzt nicht so aufregend war. Für Mando aufregend, weil sie beauftragt, ihn ja die Ashoka zu töten. Und dann bezahlt. Was lacht ihr jetzt schon wieder? Habe ich es wieder falsch ausgesprochen?
Ja, hast du.
Sorry.
Gott, Leute, macht ein Trinkspiel raus, ey.
Ja, dann. Also er soll
jedes Mal eine Runde blaue Milch.
Er soll halt den Tentakelfrau umbringen. Und als Bezahlung winkt ein Speer aus Wesker-Stahl. Und wir wissen ja, dass seine Rüstung aus Wesker-Stahl ist und die Mandalorianer sind sehr geil auf das Zeug.
Ja, und irgendwie scheint es das überall zu geben, gefühlt.
Ja, aber das ist ja auch sehr widerstandsfähig, wie wir später rausfinden. Ne? Also,
extrem, ne? Ja. Hast du eigentlich Wesker oder Beskar gerade gesagt?
Ich weiß es nicht.
Du hast jetzt Angst, den Namen auszusprechen.
Also es ist Beskar-Stahl. Also
Beskar. Ich habe natürlich Beskar gesagt.
Okay, alles klar.
Und habe nicht Wesker aufgeschrieben. Das wäre ja total bescheuert. Ich glaube, ich gucke das demnächst nur mit Untertitel.
Was mir dann noch aufgefallen ist, wenn dann Manny die Stadt verlässt und quasi seine Quest angenommen hat. Ich meine, klar, so ein Speer aus Beskar-Stahl, das lockt ja auch so ein bisschen. Und außerdem wollte er ja eh die Jedi, der Jedi, das weiß ich ja noch nicht, finden. Und mir ist dann aufgefallen, dass Baby Yoda oder das Kind, was auch immer, wir haben ja bald einen Namen, nicht mehr so krass babymäßig brabbelt, sondern das klingt schon ein bisschen mehr nach Sprache, ehrlich gesagt, an manchen Stellen. Ist euch das auch mal aufgefallen?
Nee, gar nicht.
Der war ja hier. Also du meinst jetzt allgemein jetzt nicht nur in der Szene hier,
doch, in oder? Der Szene, wo er den die Stadt verlässt. Ist mir zumindest aufgefallen, ja.
Aber da ist er doch total so zusammengesunken in seiner.
Ja, aber er erzählt ein bisschen was.
Okay. Ja. Später noch mehr per. Egal.
Also vielleicht ändert sich das ja jetzt so ein bisschen, ne? Mal gucken.
Er könnte foreboding sein, vielleicht so ein bisschen, ne?
Ja. Ja. Du aus der Stadt, du gehen!
Ja, das hier sehr gefährlich ist.
Also bitte wieder normal brauchen.
Dein Schiff kriegst du da nicht wieder raus.
Genau, hör auf zu reden! Auf zu reden, bitte!
Er hört ja gar nicht mehr auf, ne?
Ja.
Yoda war auch so verfressen damals, fällt mir ein, ne? Auf Dagobah?
Stimmt, ja.
Ja, kommen wir jetzt weiter hier. Ja, jetzt habt ihr den Faden verloren.
Nee. Wir sind jetzt da, dass Mando im Wald unterwegs ist.
Genau.
Und dann auf jemanden sieht, trifft und dann gebe ich ab.
Ja, man sieht in der Ferne, sieht man einmal, die hat man ja auch schon gesehen, als er da irgendwie landet, so Viecher, die halt aussehen wie
Elefantengiraffen.
Ja, die sehen halt aus wie fleischgewordene AT-ATs so ein bisschen.
Ja.
Ne? Schade, dass man da nicht noch mehr von gesehen hat. Wobei, was ich da sehr dumm fand von Mando, dass er da irgendwie was hört im Gehölz oder was auch immer hinter sich und dann erstmal Baby Yoda auf einen Stein setzt und dann denke ich mir so, theoretisch kann jetzt auch irgend so ein Viech kommen und den einfach wegschnappen und du kriegst es gar nicht mit. Also manchmal ist der so verantwortungslos. Warum nimmt der den überhaupt mit? Also
ja, die müssen ja auch erstmal laufen lernen, die Kinder, ne?
Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, in der ersten Staffel hat Baby Yoda im Alleingang so ein Riesenvieh mal kalt gemacht oder hochgehoben. Mhm. Ne? Das ist schon, also.
Kriegt aber der macht das, der macht das halt irgendwie immer nur so beliebig. Wobei, man muss sagen, also abgesehen von dem Schlammhorn da in der ersten Staffel, schaffen sie es jetzt schon irgendwie so herzuleiten, dass er die Macht benutzt, wenn er etwas haben will. Also ob es jetzt dieser komische Knüppel da ist oder eben die Kekse in der letzten Folge, ne?
Ja.
Fast so eine gewisse Habgier eigentlich fast schon.
Dieser kurze Kampf, der dann ausbricht, weil Ahsoka taucht ja dann auf mit den zwei Lichtschwertern. Und da stellt sich natürlich auch sehr schnell wieder raus, dass dieses Beskar-Stahl was ganz Besonderes ist, weil es hält Lichtschwerter aus. Und das ist natürlich cool, auch der kurze Kampf ist dann ganz geil, aber Menno schafft es ja dann auch schnell zu sagen, von wegen, ich wurde geschickt von so und so, ich habe den Namen wieder vergessen, sorry.
Elsbeth.
Ja, das sagt er ja später von der,
Bo-Katan.
Bo-Katan, genau. Und dann stoppt sie ja da tatsächlich und was dann folgt, ist alles richtig cool, weil wir erleben dann so ein paar Enthüllung, ehrlich gesagt. Also erstens gibt es dann einen Moment, wo Ahsoka dann mit dem Kind, ne, sich so ein bisschen unterhält scheinbar auf einer Machtebene. Ne? Und ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, der Manny ist total ungeduldig im Hintergrund und läuft auf und ab. Was machen die denn da? Was soll denn das jetzt die ganze Zeit? Ich will auch was wissen. Genau, und dann gibt es die größte Enthüllung überhaupt, Stu.
Ja, wir erfahren, Fanfare bitte, den offiziellen Namen von Baby Yoda, aka das Kind.
Hier ist die Fox-Fanfare scheint.
Was ist, pass auf. Jetzt wird uns Disney niemals sponsern. Nee. Er heißt Grogu, oder?
Grogu, genau. Grogu. Ich wollte ihn die ganze Zeit über Georg nennen. Nein, ich weiß nicht warum. Der Georg.
Mani und Georg.
Der so George, der Roche.
Und ich habe, das ist jetzt kein Witz, ich habe, deshalb habe ich nochmal zurückgespult, ich habe am Anfang wirklich Drogo verstanden und Drogo. Dachte mir jetzt, ernsthaft, aber dann dachte ich mir auch so, irgendwie würde das auch passen, weil ich bin ganz ehrlich, also auch wenn das Internet jetzt irgendwie steil und viral geht, für mich hat es eigentlich den, oder ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich denselben Effekt hat wie bei Game of Thrones, wo man ja auch irgendwann Jon Snows Namen erfahren hat und keine Sau hat ihn halt dann so genannt, sondern einfach immer Jon Snow. Mhm. Also das wird hier, glaube ich, genauso sein. Also Baby Yoda ist einfach,
ich muss ja sagen, gespannt, ja. Das Grogu, so vom Sound her, hatte ich halt immer, ich bin Groot in der, irgendwie im Kopf. Also hatte dann
ich
auch
bin schon Grogu.
Ich hatte dann auch schon Bilder im Kopf, wie dann Grogu als Teenager da in der Razor Crest sitzt immer noch, weil sie immer noch irgendwas suchen oder ihn irgendwo hinbringen müssen. Und er sagt, ich bin Grogu.
Wer weiß. Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt durchsetzt, ehrlich gesagt. Ob wir ihn auch jetzt Grogu, ich versuch's einfach jetzt mal, dass ich ihn jetzt fortan Grogu nenne.
Ja.
Aber es ist halt auch irgendwie ein komischer, schwieriger Name, finde ich.
Aber Ahsoka hier, das ist noch, okay, verstehe, okay, alles klar, okay.
Ahsoka ist ein toller Name.
Ja, genau, aber Grogu.
Grogu klingt.
Ich bin Grogu.
Ja, stimmt, Grogu, er könnte auch von der Sesamstraße herkommen.
Er hätte auch Yoda heißen können oder Judo.
Von der Sesamstraße, Elbo.
Ich meine, es würde ja auch irgendwie passen. Ich meine, wir wissen ja, dass Frank Oz damals den echten Yoda gespielt hat und der kam von der Sesamstraße, also naja.
Ja, wir bekommen aber gut, auch nicht nur den Namen, sondern wir bekommen auch ein bisschen Hintergrundgeschichte von Grogu. Und zwar, dass er ausgebildet worden ist, also er wurde tatsächlich mal ausgebildet, das war ja eine große Frage lange Zeit. Ich meine, der ist 50, ja. Der war im Jedi-Tempel untergebracht und wurde dort von verschiedenen Jedi-Meistern auch ausgebildet, wo ich mir dann dachte, so, ja, scheinbar war das ein bisschen schwierig mit dem, ne?
Ja, yes, das habe ich mir auch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wie der irgendwie zig Jedi-Meister verschlissen hat und alle nur gesagt haben, ich bin nicht weiter, aber er ist so süß.
Genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das war nicht so ganz deutlich, aber er ist vor dem Fall des Jedi-Tempels scheinbar schon versteckt worden. Warum auch immer, das ist nicht so ganz klar. Und wurde dann versteckt, von wem auch immer, das erfahren wir natürlich auch nicht. Und musste sich dann lange Zeit wohl selbst auch irgendwie verstecken, bevor er dann gefangen wurde. Und dann verschwimmt das wohl in seiner Erinnerung auch so ein bisschen. Und was wir dann später auch noch erfahren, dass er halt seine Machtfähigkeiten auch sehr, sehr lange unterdrückt hat, was dazu geführt hat, dass er jetzt einfach dann
nur aber noch wurde so nicht auch gesagt, dass ihn auch, weiß. Dass auch Yoda ihn trainiert hat? Oder dass er zumindest Interesse an ihm hätte?
Nee.
Ahsoka hat gesagt, dass sie nur einen anderen kennt von dieser Spezies. Und sie kannte ja auch Meister Yoda. Und da muss ich übrigens auch mal hier Komponist Ludwig Göransson wirklich loben. Er spielt nämlich nicht nur an der Stelle genau das Yoda-Theme ein, was wir ja alle kennen, sondern er hat auch für die Serie, und ja gut, das ist natürlich eher Dave Filoni zuzuschreiben, aber ich finde es trotzdem toll, schon auch in der Intro-Sequenz, er hat tatsächlich Kevin Kiners Thema für Ahsoka übernommen.
Ja.
Sehr, sehr schön, auch am Ende der Folge sehr, sehr schön orchestral eingespielt.
Ja, die Musik der Folge ist eh super, ja.
Ja, die ist toll. Wobei ich die Szene hier jetzt auch sehr toll finde, weil gerade wo sie von Yoda spricht, also sie sagt dann, das können wir ja dann nochmal sagen, sie lehnt ja letzten Endes dann erstmal ab, Grogu, Scheißname, Baby Yoda, zu unterrichten, weil sie einfach viel Furcht in ihm spürt. Und da fand ich das dann sehr clever, auch von der Schreibe, dass ausgerechnet hier Yoda erwähnt wurde, beziehungsweise dass es hier Baby Yoda ist, weil ich musste dann sofort an diese Szene in Episode 1 denken, wo Yoda halt sagt, dass viel, viel Furcht in Anakin ist und dann Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu Leid. Und genau das, also nicht nur, dass Yoda das in dieser Szene gesagt hat, sondern es ist wahrscheinlich eine Weisheit, die Yoda an Ahsoka, die ihn ja kannte, herangetragen hat und die sie verinnerlicht hat. Und warum sie davor zurückschreckt, das fand ich auch wiederum toll, dass das nur so indirekt erwähnt wird und der Zuschauer kann sich denken, was sie meint, von wegen, wenn so jemand ausgebildet wird. Ne?
Genau. Ja, und vor allen Dingen, sie sagt ja dann auch noch, der Beste unter uns wurde sogar.
Genau, ne? Genau.
Sie meint Anakin Skywalker, oder?
Genau, genau. Das ist halt der Weg dann zu Anakin Skywalker, weil Anakin halt der Lehrmeister von Ahsoka war.
Hm. Ich muss sagen, als ich das erzählt hatte, also ich wusste auch, was gemeint ist, aber dachte ich mir so, boah, so ein Evil Baby Yoda.
Geil.
Also, wenn der irgendwas haben möchte, der muss doch nicht die Macht einsetzen, der muss doch nur einmal lieb gucken und da kommt alles.
Stimmt.
Das ist beim Imperator.
Ja, vielleicht will dieser Moff Gideon deswegen haben.
Auf jeden Fall will sie ihn ja erstmal testen. Ne, da kommt dann die Szene dann auch mit dem kleinen Stein, wo sie nochmal ganz kurz das zeigt, wie das funktioniert. Und so, jetzt mach doch mal du, ne? Und er dann den Stein auch so ein bisschen vielleicht auch beleidigt, beziehungsweise von wegen, ah, ich kann das nicht, runterwirft. Ne? Also ich muss auch gestehen, diese Figur machen sie wirklich toll. Als Figur an sich so von
aber
der
da muss ich sagen, also du hast beleidigt den Stein runterwerfen. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich so aufgefasst, so, der sieht halt den Stein, hat keinen Bock. Also ich habe mir aufgeschrieben. Ja,
ich habe mir auch aufgeschrieben, keinen
Fang
Bock.
Fang 1, ja. Werfen 5 Minus. Also das genau. Ist, also ich habe da muss ich sagen, ist die Mimik von Baby Yoda noch ein bisschen zu limitiert.
Ja. Aber ich fand, es hat trotzdem funktioniert. Und ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben. Erstens, beide sind Sturköpfe, also sowohl Lenny als auch Grogu. Ich will immer Gorgu oder Georg sagen.
Sag doch Gorgon.
Oh Mann, ey. Oh, dieser Name. Dass beide halt Sturköpfe sind, aber gleichzeitig, das sagt dann Ahsoka auch, eine starke Bindung zwischen ihnen existiert. Und Furcht hatten wir ja gerade schon angesprochen. Furcht ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Und ich kann ihn halt nicht unterweisen, sagt sie ja dann ganz klar. Und erwähnt dann auch nicht nur Furcht, sondern auch Zorn, der in ihm herrscht. Und das ist halt auch nochmal interessant, was wir ja auch an der einen Stelle auch schon erlebt haben, wo er fast jemanden umgebracht hätte mit, wo er die, ich vergesse mir ihren Namen, wie sie heißt.
Cara Dune.
Genau, die fast erwürgt hätte.
Dabei ist der Name noch relativ normal.
Ach, ich bin so schlecht im Namen, ey. Und ihr Plan ist dann eher, nicht sie auszubilden, sondern die Fähigkeiten verblassen zu lassen.
Jetzt hätte ich aber doch mal eine Frage an Stu.
Oh ja,
ganz Ohr. Du kennst ja die Figur jetzt hier wirklich nicht.
Also ich habe diesen Kinofilm mal gesehen, den ich ganz furchtbar fand.
Ja, ja, das ist aber vielleicht gar nicht schlecht, weil wie nimmst du denn jetzt so die Unterschiede wahr?
Also ich hatte die,
die Jedi
als sehr gesprächige und sehr freundliche nervige. Person und
nervige.
Der ganze Film war nervig. Ich will jetzt nicht auf eine Figur festmachen. Ja. Und hatte hier schon das Gefühl, es ist eine ältere Version, die halt eben, und das wird ja auch klar durch das, was sie sagt, schon erlebt hat, dass nicht alles bei den Jedi halt so top abläuft und die auch so ein bisschen vernarbt ist. Ich meine, alleine wie sie halt zu Beginn der Folge halt diese Leute da ausschaltet. Sie könnte die ja auch locker irgendwie mit Machttricks irgendwie entwaffnen und was weiß ich, die in die Puppe versohlen. Aber nee, die macht die eiskalt, tötet die, ja. Von da hatte ich schon das Gefühl, das ist eine Figur, die zu den Guten zählt, ganz klar. Die auch ein gutes Ziel hat. Sie möchte die Leute da retten in dieser Stadt. Aber die auch ein bisschen verhärtet ist.
Ja, die hat was ähnlich Verbittertes wie zum Beispiel auch tatsächlich Luke in Episode 8 beispielsweise. Ne? Also ja. Dieses Setting spielt auch gut. Ich finde, dieser Planet spiegelt auch ihren Charakter tatsächlich wieder. Und gerade diese Verbitterung und dann irgendwie auch Traurigkeit kommt dann richtig durch, als sie zumindest ansatzweise über Anakin spricht.
Ich wäre vorsichtig mit dem Thema Verbitterung und Episode 8. weil ich würde das bei ihr jetzt tatsächlich nicht sehen, sondern eher tatsächlich Wut, auch so ein bisschen so ein langjähriger Kampf, ne? So ein bisschen zielgerichtete Müdigkeit an manchen Stellen vielleicht auch. Aber das sieht man ja auch am Ende trotzdem auch immer noch ein sehr, sehr gutmütiger Charakter.
Ja, jetzt nicht so, also ich meinte jetzt nicht so wie bei Luke, aber es ähnelt schon so ein bisschen, dass sie den halt auch erstmal abweist, obwohl sie den halt auf die Probe stellt. Und bei Luke ist das so widerwillig. Bei ihr ist natürlich schon, also das ist schon eine andere Motivation, eine andere Herangehensweise.
Richtig, genau, weil Luke ist ja eher so, ja, ich schmeiß mal das Ding jetzt weg, ne? Lass mich Ruhe, du.
Schön, meine Hüfte trauern. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie immer noch durch und durch Jedi ist.
Genau.
Aber sie steht nicht unbedingt auf der Sonnenseite der Jedi, um es so auszudrücken. Ja. Also ich sehe jetzt nicht, dass sie innerhalb von den nächsten 2-3 Folgen, wobei ich nicht glaube, dass sie da auftauchen wird, dann plötzlich böse wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie wirklich fest verankert ist im Bereich der Jedi. Aber halt eben, Müdigkeit fand ich, drückt das sehr gut aus. Also sie wirkte müde so ein bisschen.
Kampfesmüde.
Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen selbstzweifelt, ob sie die Richtige ist. Mhm. Weil Baby Yoda oder Grogu oder Georg ist halt einfach unglaublich mächtig. Ne? Also ich glaube, dass in dem kleinen Knirps, ich meine, der ist jetzt 50, warte mal ab, bis der in die Pubertät kommt, was der dann alles reißen kann, dass sie da vielleicht auch ein bisschen Schiss hat, dass sie es versaut. Und das führt ja dann dazu, dass dann wieder so die obligatorische Mandalorianer-Krankheit auftaucht, nämlich es wird Zeit für eine Quest. Denn sie schließen einen Deal, er hilft ihr, die Stadt zu retten, und dafür trainiert sie ihn. Das ist so der Deal, der ausgehandelt wird, und dann geht's auch.
Also Grogu trainiert sie, ne? Nicht Mando.
Ja, klar, das ist. Eine Zwischenfrage. Ja. Was würdet ihr jetzt halten, wenn ihr jetzt sagen würdet, übrigens, Mando hat auch die Macht?
Nee.
Nein. Das macht ihn kein Stück interessanter.
Genau. Das wäre auch so eine Enthüllung, wo ich eher so denken würde, so, okay.
Ja, jetzt, bei Finn habt ihr es versaubeutelt, jetzt wollt ihr es hier machen, ne? Genau, ja.
Das wird auch nicht passieren, ja.
Ja, also würde mir auch nicht gefallen, ne? Aber das schoss mir.
Mando, bevor du stirbst, ich wollte dir sagen, du hast auch die Macht. Ja, schön, ich sicker jetzt trotzdem.
Das macht nichts, ist in Ordnung.
Ja. Egal.
Ja, und dann dann haben wir die Waldszene abgehakt, würde ich sagen, ne?
Ja.
Ne, und kommen dann zum Finale schon der Folge. Den Angriff auf die Stadt, wo dann erstmal die Glocke kaputt gemacht wird.
Boah, das war geil.
Ja.
Also, obwohl, da habe ich mir dann auch gedacht, sie zersäbelt diese Glocke und dieser blöde Speer entstand.
Ich muss sagen, ich dachte mir so, okay, noch wäre es vielleicht möglich, dass sie da leise reinschleicht. Und dann zerdeppert sie die Glocke und die Glocke, bäm! Und dann, okay, nein, jetzt wissen sie es.
Bevor sie ja dazu kommen, erzählt er so ein bisschen ja die Waffen auf, die da sind, ne? Von wegen so und so Blastergewehre, bla bla bla. Und dann wird reingeworfen HK-78 Kampfdruiden. Und ich habe jetzt lange Zeit überlegt, so, sag mal, das kennst du doch. Und ich auch, die kam mir auch so bekannt vor. Und die kennt man aus den Rollenspielen Knights of the Old Republic unter anderem.
Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Mhm.
Ja. Die sollen ja auch irgendwie, ich hatte in IMDb irgendwas gelesen, die haben hier auch irgendwie eine Seriennummer 84 oder so. Ja. Als Anspielung auf Michael Biehn und Terminator.
Das ist auch witzig. Aber diese HK-78, nur ganz kurz zur Erklärung. Wir haben ja diese Folge wirklich ein paar Sachen, die komisch sind für Disney. Weil die sind eigentlich Legends. Also die gehören eigentlich in dieses Extended Universe, was nicht mehr zum Kanon gehört. Und jetzt sind sie Kanon.
Aber ist es denn jetzt so schlimm, dass diese komische Droidenart jetzt dann auch da jetzt auftaucht? Also
nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es witzig, weil Disney hat sich ja lange Zeit geweigert, bestimmte Dinge mit in den Kanon aufzunehmen.
Genau.
Die Fans darauf gedrängt haben, so von wegen, das macht doch Sinn, das mit reinzunehmen und lasst uns doch das und das behalten und so. Und
wobei, das hatten sie schon bei Rebels.
Genau, und jetzt picken sie sich halt immer so die Sachen raus, wo sie wohl feststellen, so, boah, das mögen die Fans vielleicht. Und das muss man auch ein bisschen kritisieren. Ich feiere das total und kritisiere das aber auch gleichzeitig.
Ja, wie gesagt, mir ist es egal.
Obwohl es war schon vorher so, es war schon bei der neuen Trilogie jetzt einfach so, dass sie alle möglichen Sachen erst verworfen haben, um sich dann lustig aus dem Kanon zu bedienen. Also ich sage nur, Kylo Ren ist Darth Cadus aus dem alten Kanon beispielsweise.
Ja. Na? Also ich würde so lieber diese HK-Droiden jetzt, als wenn da jetzt echte Terminatoren ständen. Das wäre mir jetzt ein zu vieles Fanservice-Referenz gewesen.
Komm mit mir, wenn du überleben willst.
Ja. Ach, aber nee, den Kampf um die Festung, nenne ich es jetzt mal, um die Stadt, den fand ich ganz gut gemacht.
Ja, sie machen ja einen Trick, die beiden. Wirft dann so eine Schulterplatte von Mandos Rüstung dahin und sagt so, ja, ich habe ihn ausgeschaltet. Und die Idioten glauben es auch noch, aber wir Zuschauer wissen natürlich, guter Plan. Und dann kommt es halt zum Gefecht. Erst einmal. Mhm. Wo sie halt auf dem Dach sitzt und die Schüsse ablockt und dann wegrennt. Und als dann die Soldaten ihr hinterherrennen, befehligt ja Elsbeth irgendwie, er bringt die Leute um, die in diesen Space-Gefängnis-Dingern da rumstehen. Ja. Und dann kommt Mando zur Hilfe und ist mal wieder der Held.
Ja, und legt sich mit Michael Biehn an, ne?
Genau, das kommt so ein bisschen später. Also erstmal ist ja Ahsoka noch auf den Dächern unterwegs und schaltet so nach und nach dann das Gesockste aus, was da noch stationiert ist. Ja. Wo ich spätestens als Gegner dann irgendwann gesagt hätte, wenn ich die ganzen Schreie und Schüsse gehört hätte, so von wegen, ach, fickt euch doch, ich gehe nach Hause. Ne? Also ja. Das, und ich fand auch insgesamt, das hat spannend, das war spannend inszeniert, das war kurzweilig, es hat Spaß gemacht.
Toll.
Und am Ende ist ja dann auch nochmal so ein Druid, der dann in zwei Teile gehackt wird, der andere springt auf die Dächer, der kommt ja nachher nochmal wieder. Und dann springen wir genau zu dieser Szene, die du gerade beschrieben hast. Ahsoka steht ja auf der Mauer dann von wegen, ich gehe jetzt mal zum Bossgegner, schmach da mal. Ne? Und dann Manny darf sich quasi mit dem Michael Biehn beschäftigen.
Und ich muss sagen, ich fand, das war ungewöhnlich geschnitten, weil sie schneiden halt immer zwischen den beiden Duellen hin und her, wo man sagen muss, das Duell zwischen Michael Biehn und Mando ist halt mehr so, also Michael Biehn tut so, als würde er aufgeben und das ist wirklich so eine ganz klassische Western-Situation, also die eine Hand am Holster und der Blick fokussiert auf den Gegner. Richtig. Und was ich aber unglaublich schön finde, der Kampf, der dann zwischen ihr und Elsbeth stattfindet, weil Elsbeth hat halt diesen Beskar-Speer und das ist ein Was, habe ich jetzt was falsch gesagt? Ja, und
nein, ich muss jetzt mal bei Elsbeth lachen.
Ach so.
Meine verstorbene Oma hieß so.
Okay. Also, sie gegen Elsbeth König, sozusagen. und das ist ein, was unglaublich gut ist, ist dieses Soundgimmick, dass du jedes Mal hörst, wenn die Laserschwerter auf diesen Speer treffen, weil das macht es möglich, dass du immer wieder zurückschneiden kannst auf diese Duellsituation zwischen Michael Biehn und Mando und hörst immer, wie es weitergeht. Und das ist unglaublich toll gemacht, fand ich. Ich fand es sogar so toll, dass ich in einer gewissen Zeit dachte, eigentlich müsstet ihr gar nicht mehr ruhig zurückschneiden zu ihr und Elsbeth. Sondern
das hätte auch so funktioniert, ja.
Genau, das fand ich sehr stark.
Zwei Anmerkungen noch ganz kurz, bevor ja der Kampf beginnt, fragt sie ja, wo ist dein Meister? Also scheinbar gibt es ja dann nochmal eine Überquest und da gibt es gleich eine richtig krasse Enthüllung. Also zumindest für Amelie und mich. Und ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, in der Stadt findet man auch eine Lothal-Katze. Das finde ich immer ganz süß. Scheinbar sind die über das ganze Universum im Star Wars verteilt worden, seitdem sie in Star Wars Rebels sehr prominent platziert worden sind.
Ja. Was ich mal anmerken möchte zu dem Kampf, also den mochte ich tatsächlich. Also Stuart schon recht mit dem Sounddesign, das ist sehr markant und hat eine ganz eigene Dynamik eben, ne? Also wir haben das eigentlich noch nicht erlebt, dass irgendwie also klar, man hat es schon mal irgendwie in anderen Settings oder Serien gehabt, dass Lichtschwerter zum Einsatz kommen gegen was anderes, aber die sind halt eigentlich mehr oder weniger alle unterlegen, die Waffen, und dann eben dieser Beskar-Speer, der trotzdem irgendwie ziemlich langweilig aussieht.
Ja, das stimmt.
Aber Stichwort langweilig, da ist jetzt halt die Frage, weil ich muss sagen, also erstmal diesen Kampf, finde ich, hat man dieser Folge, um jetzt auch mal was zu kritisieren tatsächlich, der Folge hat man tatsächlich sehr angemerkt, dass sie im Studio entstanden ist, fand ich. Und ich fand den Kampf zwischen denen, also nochmal, ich mochte den wirklich. hätte mir den aber ehrlich gesagt von der Kameraführung her so ein bisschen dynamischer gewünscht. Also ich fand den fast so ein bisschen statisch gefilmt. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass Dave Filoni nicht so ganz so viele Erfahrungen hatte im Live-Action-Bereich. Mhm. Es ist aber auch möglich, dass da, und das wird es wahrscheinlich eher sein, dass hier natürlich auch so ein bisschen dass das halt auch wieder ein Kurosawa-Zitat ist, ne?
Ja.
Einfach.
Also ich muss sagen, ich fand auch, dass man da sehr deutlich sieht, dass es ein Studiodreh. Ich fand aber, das hat irgendwie die Atmosphäre noch unterstützt. Und diese Art der Action, dieses Statische, gebe ich dir auch recht, es hat was sehr Statisches sogar. Aber irgendwie fand ich das passend. Ich hätte es, glaube ich, da echt störend gefunden, wenn die Kamera dann dynamisch da oben gegangen wäre und so. Ja. Das war sehr klassisch und das war für mich auch ganz klar eine ganz klare Referenz an Kurosawa.
Wirklich. Ja, das war eine ganz klare Reminiszenz und ich mag sowas auch. Also ich hatte da echt Spaß mit.
Ja, ich auch. Also das, ich fand's halt ein bisschen, also diese statische, ich glaube, da muss man sich mit arrangieren. Wenn ich jetzt aber überlege, manche Kämpfe in Clone Wars waren zum Beispiel auch so gefilmt, wenn die irgendwie auf einer Brücke gekämpft haben oder so gegen Asajj Ventress, dann war das auch so. Das ist so, wie in alten Samurai-Filmen ist das tatsächlich. Mhm. Und die waren ja schon immer eine starke Inspiration für Star Wars. Also es hat mich jetzt nicht, wer weiß wie, gestört. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Dynamik gewünscht, aber es ist.
Ich glaube, aber wir hatten jetzt letzte Woche halt schon eine sehr dynamische Action-Sequenz. Mhm. Und deswegen fand ich, das war jetzt dieses eine Mal echt nicht wohltuend, aber mal was anderes. Ich muss es nicht immer haben. Also wenn die jetzt nur so Action-Szenen inszenieren würden, würde ich auch sagen, Leute, reicht, aber ich finde, so als gerade als Kontrast zu der Action-Sequenz, die wir halt letzte Woche gesehen haben, die ja sehr schnell und sehr dynamisch war, war das wirklich ganz nett, das heute mal so ein bisschen statischer zu sehen.
Ja, obwohl das ist natürlich, also mich hat's da, also nochmal, ich fand's jetzt nicht, wie schlimm. Es hat mich dann halt doch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil letzte Woche hatten wir halt so dynamische Action, die halt wirklich Kinofilmen in wirklich nichts mehr nachstand. Und hier wurde man jetzt doch, also eben auch deutlich Studio, wurde man dann doch deutlich so auf den Boden zurückgeholt. Ah, das ist eine TV-Serie, ne? Aber ist jetzt nicht, wer weiß wie wild, es war trotzdem eine tolle Sequenz und gerade vom Sounddesign her und auch mit diesen Schnitten, das hatte was sehr Unorthodoxes.
Ich finde ja auch genial, wie das endet dann, ne? Weil die beiden stehen sich ja dann gegenüber im Western-Duell, ganz klar. Und er sagt ja dann auch richtig, mal gucken, wie es jetzt ausgeht, ne? Wer gewinnt und als dann nachher der Speer dann fallen gelassen wird, ja, so wie es aussieht, hat deine Seite gewonnen und ja, er verliert er dann auch.
Ja, er versucht ja so zu tun, als würde er aufgeben. Aber Mando ist halt Mando. Ne?
Er zieht schneller als sein Schatten.
Ja.
Das war auch so richtig Django Fett-mäßig, so, also wie er auch den Blaster dann irgendwie so kurz in der Hand wirbeln und dann zurück ins Holster steckt. Das sowas ähnliches hat auch Django Fett, glaube ich, in Episode 2 gemacht.
Ja.
Als irgendwie, glaube ich, so ein Jedi von der Brüstung geballert hat.
Ja. Und Ahsoka drängt dann quasi die Elsbeth endlich zu enthüllen, wo ihr Meister ist. Und da war ich dann kurz echt, das war für mich so ein What the fuck Moment. Ja. Weil wir erfahren dann nämlich, dass ihr Meister Großadmiral Thrawn ist. Und Stu hat wahrscheinlich gedacht so, okay. Und Dominik und ich saßen da, ach du Scheiße.
Nein,
so ein ähnlicher Song
also, kam aus mir auch. Vielleicht wisst ihr es noch, wir haben Anfang des Jahres ja so eine Star Wars-Reihe gemacht.
Ja.
Bei der Episode über die Spin-Offs und sonstiges wurde ja auch über Clone Wars und Rebels geredet. Und ich war zwar da teilweise auch nicht immer am Platze, als ihr geredet habt. Aber ich habe euch schon zugehört. Und von daher ist mir dann so aufgefallen, Großadmiral Thrawn, da war irgendwas. Und dann dachte ich mir, ist das nicht dieser komische Lulatsch mit den roten Augen? Und dann habe ich den Namen halt gegoogelt.
Der blaue Lulatsch.
Und ich weiß jetzt, wie er in der Serie aussieht, also als Trickfilmfigur. Und ich weiß, dass er wohl ein großes Tier ist. Und weiß, dass er wahrscheinlich jetzt entweder in dieser oder wahrscheinlich erst in der nächsten Staffel wahrscheinlich dann mal auftauchen wird. Wo ich mich dann aber frage, ich dachte, Moff Gideon ist der oberböse Macker.
Ja, das hat mich auch gestört. Genau, das entwertet irgendwie auch Moff Gideon.
So aber das hatte ich ja auch am Anfang der Folge angekündigt, dass wir gleich darüber reden können, was für Auswirkungen das konkret hat und welche Dinge da jetzt passieren könnten. Und das würde ich gleich reinwerfen. Das Imperium ist ja zerfallen in verschiedene Splittergruppen. Ja. Und das kann auch sein, dass das zwei verfeindete Imperiumssplittergruppen sind.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt überlege, wann, also hier gibt ja bekanntlich die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn. Da kann ich auch sehr die Hörspiele von empfehlen, tatsächlich die deutschen Hörspiele. Die spielen ja auch, glaube ich, so 5 Jahre nach Episode 6, also würde das ja, also angenommen, man würde davon jetzt Sachen wirklich in den Kanon doch übersetzen von den Legends, dann würde das wirklich passen, auch vom zeitlichen Ablauf und generell alles, was Thrawn zurück wirklich in dieses Universum bringt, wobei man jetzt sagen muss, das ist ja nicht das erste Mal, er ist ja bereits in Rebels aufgetaucht, ne? Oh Gott, also wenn der hier im Finale dieser Staffel auftaucht, dann gehe ich auf die Knie, wirklich.
Wobei, ganz ehrlich, sollten sich mal ein paar andere Altlasten erstmal noch ein bisschen mal ausbauen, bevor sie jetzt wieder was Neues reinwerfen. Ich sag nur Boba Fett.
Ach Gott, redet da irgendeiner noch drüber, über den Cameo von nicht. Boba Fett?
Aber wir haben ja
völlig belanglos ist.
Am Ende der ersten Folge gesehen, also der ersten Folge der neuen Staffel. Und ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, ich finde, dass Boba Fett, weiß nicht, also für mich ist das immer noch wichtiger als Thrawn. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was Thrawn besonders hat, außer dass er rote Augen hat. Ich bin auch kein großer Boba Fett-Fan, aber irgendwie, weiß nicht, finde ich das ein bisschen komisch, weil sie halt haben noch diese Altlaster mit. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass jetzt Boba Fett jetzt noch in 2 Folgen nochmal auftaucht, so am Ende und nochmal böse gucken darf.
Who's my name?
Habt ihr mich vergessen?
Moment, es kommt aber noch Captain Rex, das darf man nicht vergessen.
Ne? Ja, genau.
Der kommt ja auch noch vorbei. Ich dachte, der wäre vielleicht mit Ahsoka zusammen aufgetaucht, weil die sind ja auch sehr eng miteinander verbunden. Aber du sprichst hier tatsächlich ein Grundproblem, nicht nur der Staffel, sondern der Serie an, dass alles Mögliche angeteasert und angedeutet wird. Aber ja, es ist so ein bisschen, man hat den Eindruck, sie tänzen irgendwie um das Maßgebliche herum und füttern dich die ganze Zeit mit diesen ganzen Leckerlis, habe ich das Gefühl. Ohne aber wirklich jetzt so zum Zuge zu kommen. Und also wenn die Staffel jetzt hier im Finale abliefert, dann wie gesagt, wenn Thrawn kommen sollte und wenn man nur einmal seine Fresse sieht à la Thanos am Ende von Avengers, dann gehe ich auf die Knie, es tut mir leid.
Also ganz ehrlich, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass in der letzten Folge, die letzte Szene, da siehst du einfach nur diese roten Augen in der Nukleid.
Könnte gut sein, ja.
Das wäre möglich.
Könnte ich. Ja, aber das, also Moff Gideon wird eigentlich so ein bisschen. Also nicht, dass der hinterher, ich meine, Werner Herzog war ja schon in der ersten Staffel eigentlich so ein Strohmann. Und wenn dann jetzt Moff Gideon auch wieder nur zu einem Strohmann gemacht wird von Thrawn, das fände ich auch ziemlich lahm, ehrlich gesagt.
Also es gibt ja noch eine ganz größere Enthüllung, die damit reinspielt, ne? Weil, also das kann ich hau's jetzt einfach mal raus, ne? Also vor allen Dingen in Rebels spielt ja Thrawn eine sehr, sehr wichtige Rolle, eine große Rolle. Und er ist so ein strategisches Genie. Und der sehr, sehr gut Gegner einschätzen kann und Pläne aufbauen kann. Er scheitert dann meistens an seinen Leuten, weil die halt inkompetent sind. Daran liegt es dann. Und sein Tod, sein angeblicher Tod, endet damit, dass nicht nur er in den Hyperraum gezogen wird mit seinem Schiff, wo man eigentlich denkt, dass er dann tot ist, sondern auch noch eine andere Figur. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles noch richtig im Kopf. Und zwar Ezra Bridger, der ebenfalls sich in der Jedi-Ausbildung damals befand. Und ein Jedi werden wollte und ist eigentlich mehr oder weniger. Und das bedeutet, wenn Thrawn noch lebt, bedeutet das auch, dass Ezra noch lebt.
Ezra, die Hauptfigur aus Rebels für
alle. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir dann noch ganz, ganz viel anderen Kram rund um diese Figuren zu sehen bekommen. Das muss sich natürlich erstmal noch irgendwie rund um Mando gestalten. Das ist halt eher das Problem, glaube ich.
Ja, das ist so eben das Problem. Man hat jetzt so diese ganzen Sachen aus Clone Wars und Rebels und das ist auch schön und gut, aber wie kriegt man das in Einklang mit Mando?
Genau.
Und dieser gemächlichen Erzählweise. Ich sag's mal wirklich.
Ja, genau. Also das ist wirklich noch ein Problem. Da bin ich gespannt, wie sie das irgendwie alle, diese ganzen losen Fäden, die jetzt aufgemacht worden sind in dieser Staffel,
ja,
irgendwann zusammenschnüren und zusammenkriegen und dass man am Ende dann das Gefühl hat, ah ja, das macht Sinn und wir nicht so eine Game of Thrones Staffel 8 irgendwann bekommen.
Ja.
Ja. Mando ist König geworden. Weil er die längste Reise hatte.
Ich muss aber sagen, also ich, seid ihr jetzt fertig mit Thrawn oder kommt da noch was?
Nee, wir sind jetzt erstmal
okay.
Fertig.
Ja. Okay. Er bekommt, also Mando bekommt dann die Lanze noch als kleines Geschenk. Und du hast ja gerade gesagt, Thomas, da setzt er den Baby Yoda oder Grogu einfach so auf den Baum, ne, und geht dann weg. Und jetzt kommt halt so die Situation, dass er die ganze Zeit ihn in der Razor Crest hatte. Nee. Und ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht oder ging. Man sieht dann Baby Yoda da schlafen. Und ich hatte so Flashbacks zu Episode 6, weil ich dachte, das sieht genauso aus wie der sterbende Yoda in der Rückkehr der Jedi-Ritter. Wirklich. Ja,
nur kein Streichholzbettchen.
Ja, also das wirklich.
Ja.
Ja, und naja, auf jeden Fall, was wir noch erwähnen müssen, und damit habe ich so ein bisschen mein Problem. Jetzt gab es endlich halt das Treffen zwischen Mando und ihr, die ja unglaublich so wichtig gewesen sein soll. Jetzt hatte ich aber eher das Gefühl am Ende, das ist halt so eine Episode gewesen, wo sie halt auftaucht und Action hat.
Ja.
Und sie sagt ihm ja, sie kann ihn nicht unterrichten. Aber er soll jetzt zu einem Planeten namens Typhoon, oder wie heißt der?
Typhoon, ja.
Typhoon fliegen. Und da Baby Yoda auf den höchsten Gipfel sitzt und dann warten, was passiert, so grob abgekürzt. Und ich dachte mir so, ja. Oh, irgendwie, das ist irgendwie unbefriedigend. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, da hätte ich mir schon irgendwas anderes gewünscht. Ist halt so diese Neverending Story. Weil in dieser Waldszene hatte ich mal kurz das Gefühl, dass ich zumindest versuchen, dass sie aus Baby Yoda mehr machen als ein MacGuffin. Und jetzt ist es so, nee, es bleibt MacGuffin.
Naja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann auf diesen Stein sitzt, auf dem Gipfel und
super
dann sagt
Idee.
So, ich bin jetzt doch ein Jedi.
Es wirkt tatsächlich unentschlossen und irgendwie habe ich auch, also das ist so Fluch und Segen dieser Folge, weil ganz ehrlich, es kann eigentlich für sich, also deshalb ist das so schön, also ich habe zum Beispiel heute mit jemandem die Folge gesehen und diejenige, welche hat halt die andere nicht gesehen, jetzt die anderen Mando-Folgen, sondern nur jetzt die und die allererste von der Staffel. Und für sich genommen funktioniert die großartig. Das könnte auch eine Folge Clone Wars hier sein. Man merkt einfach wirklich, Dave Filoni hat hier seine Finger dran. Und dann aber, ja, so im Gesamtkontext der Serie schwappt dann halt wieder so diese Jon Favreau Note hinein und irgendwie stoßen hier beide Faktoren so aufeinander und wollen dann leider nicht so ineinander greifen für mich. Ja. Also ja, es ist ganz komisch.
Und wir sind hier wieder an der Stelle, so was wir auch gerade eben schon besprochen haben, kommt hier wieder, weil bei den Namen Typhoon, ist natürlich dann auch wieder bei Star Wars Fans, die vielleicht auch schon lange in der Lore unterwegs sind, sind dann auch sehr schnell hellhörig geworden, weil das ist die Wiege des alten Jedi-Ordens und im großen galaktischen Krieg zwischen Jedi und Sith quasi in der alten Republik unter anderem, hat das eine ganz große Rolle gespielt. Das wird auch in den Rollenspielen öfter mal so, ploppt das so auf. Das weiß natürlich der gemeine Zuschauerin oder der gemeine Zuschauer einfach nicht und denkt sich dann so, ja, okay, da kommt jetzt ein Gipfel mit einem Stein. Und die anderen denken sich dann eher so, ja, fuck, da gibt's auf jeden Fall Spuren, da gibt's Tempelanlagen, das hat Geschichte, das hat einen Machtvibe, dieser Planet, wenn man da hinkommt. Das wird was mit dieser Figur auch machen. Aber Stu denkt sich dann wahrscheinlich so, ja, mal gucken, ne? Und ich finde, das macht die Serie so ein bisschen blöd aktuell, so Dinge reinzuwerfen und so zu prophezeien und so zu stapeln. Und ich weiß nicht, was sie da abliefern werden, ob sie das schaffen werden. Das ist das werden sie nicht ab. Also die Erwartungen sind einfach viel zu groß auch.
Ja, da schaufeln sie sich auch so ein bisschen ihr eigenes Grab an der Stelle, ne?
Genau.
Es ist einfach zu viel. Also eigentlich kann man sagen, diese Folge ist sehr viel Name-Dropping, was jetzt aber nicht völlig substanzlos ist. Also in einer anderen Folge, also ohne Scheiß, hätte jemand anderes das Skript geschrieben und ja, ich gucke dich an, Jon Favreau, dann hätte Ahsoka irgendwie den Namen Darth Vader oder Skywalker fallen lassen. Aber das muss sie hier dann gar nicht. Und selbst die Leute, die die Figur nicht kennen, wissen, wer gemeint ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ja, es ist schwierig, was sie hier irgendwie aufstapeln und immer wieder über Name-Dropping. Und ja, es beißt sich halt. Also diese Folge, die kann total gut für sich alleine stehen, aber sie wird dann auch am Ende wieder irgendwie gezwungen in diesen, sage ich jetzt mal, Serienbetrieb. Und dadurch ist nicht so, dass dann Ahsoka jetzt irgendwie verpufft, aber also ich glaube nicht, dass sie diese Staffel nochmal auftauchen wird, womöglich. Ja. Und der ganze Aufbau dann, ich meine, gut, also Rosario Dawson toll besetzt. Ich muss sagen, man erkennt sie ehrlich gesagt kaum. Höchstens in Szenen, wo sie mal irgendwie lächelt, weil die Frau hat ein sehr markantes Lächeln, wie ich finde. Aber es ist so ein bisschen, zum Ende hin ist es so merkwürdig unbefriedigend. Und dabei ist es eigentlich eine sehr schöne Schlussszene, wie Mando dann da wegfliegt und wir eine wirklich schöne orchestrale Version von dem Ahsoka-Theme haben. Aber es ist so, irgendwie, wie gesagt, so dieser rege Betrieb der Serie läuft dann wieder an. Ich werde dann wieder rausgerissen und denke mir so, oh ja, das war eine Dave Filoni-Folge in einer Jon Favreau-Serie. Mhm. Ach, ja.
Ja.
Jetzt du, was denkst du denn zu dem Stein und dem Tempel?
Wie ich schon sagte, ich fand das so unbefriedigend, weil diese Folge hatte so viel, dass man jetzt irgendwie dachte, es geht jetzt voran. Ja, dass mal was Größeres passiert. Und am Ende ist es einfach so, ja, jetzt hast du ihn von A nach B gebracht. Jetzt halt dich fest, das B wird zu A und das ist ein neues B. Und das macht die Serie halt gefühlt seit der ersten Folge. Und ich finde, also so gut, die Folge war super. Ich bleib dabei. Für mich die beste Folge der Serie bislang. Aber am Ende dachte ich mir auch so, okay, es bleibt halt so doch dann Case of the Week am Ende. Und ich habe mich ja damit irgendwie arrangiert. Aber die Folge hatte halt so viel Potenzial, dass so die Folge sein könnte, die diese alte Kruste aufbricht. Aber das tun sie halt nicht. Und von daher glaube ich halt auch, dass das wird so bleiben, bis halt wahrscheinlich wird er dann irgendwann in Staffel 3 auf diesem Planeten ankommen. Und dann setzt er ihn auf den Stein und dann sagt Yoda oder Baby Yoda dann so, ja, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt muss ich mich aber dahin bringen.
Vor allem, was man auch sagen muss, also so toll ich es finde, dass Ahsoka ja auftaucht, es zerschießt leider dann irgendwie auch so ein bisschen den Kanon der alten Filme, die du halt vorrangig kennst, du. Weil Yoda hat sich ja irgendwie, also deshalb ist es vielleicht auch interessant, dass du an seine Sterbeszene denken musstest, weil da verabschiedet er sich ja mit, ja, der Letzte der Jedi, du wirst sein. Und
ja, das stimmt
halt nicht. Genau. Das kommt irgendwie auch nicht hin. Und ich meine, er kannte ja Ahsoka, er müsste ja eigentlich deren Präsenz irgendwie gespürt haben. Also wenn jemand was spürt, dann Yoda.
Er hatte irgendwie einen Gedächtnisverlust, oder? Was wurde doch gesagt? Das muss ich auch sagen, dieses Ende, ich dachte die ganze Zeit, okay, es ist sehr wichtig, dass es diese Ahsoka ist, ja? Aber jetzt am Ende dachte ich mir, die hätten auch einfach für die Serie jetzt einen neuen Jedi erfinden können. Irgendwie Heiner Schmidt. Und,
ja, oder warum?
Ja, auch egal.
Warum wird Grogu, oh Gott, dieser Scheißname, warum wird der nicht zu Luke geschickt?
Weil Mark Hamill auf die Rolle einfach keinen Bock mehr hat.
Ja, außerdem ist er doch verschollen und die haben doch die Karte verloren oder so.
Ja, Moment, aber das ist so, Moment,
das kommt ja später erst, ne? Eigentlich baut er ja den Jedi-Tempel jetzt auf.
Genau.
Oh, das macht so gar keinen Sinn. Aber das war doch auch schon ein Thema tatsächlich, ob sie die neuen drei Filme nicht einfach aus dem Kanon rausschmeißen.
Ja, bitte, ganz ehrlich, die braucht keine Sau. Ja, wobei Episode 8, das ist dann so eine Art Special, egal. Was aber auch gesagt wurde und was auch wichtig ist im Hinblick auf Baby Yoda, Ahsoka hat ja ganz deutlich gesagt, er wird seine Wahl treffen. Das heißt also, Baby Yoda wird zum ersten Mal wirklich mit einer Charakterentscheidung konfrontiert, die es bei Mando eigentlich noch nie gab.
Naja, die Entscheidung war immer mehr so, ich will jetzt diesen Keks oder ich will jetzt dieses Ei essen oder so.
Ich will die Eier aber weiter essen.
Aber wisst ihr, ganz ehrlich, es gibt auch dieses wunderschöne T-Shirt, Come to the dark side, we have cookies. Nicht, dass das noch zum, also ich sag's ja.
Stimmt.
Da musst du letzte Woche auch dran denken und wir haben den Gag vergessen.
Und was wir auch nicht erwähnt haben, dass wir in der letzten Folge den T-Shirt-Typi ja gar nicht gesehen haben. Und dass der jetzt dass der jetzt wieder rausgeschnitten wurde.
Ja, Disney Plus, ey.
Ja, wobei das hat HBO ja auch mit Game of Thrones im Kaffeebecher gemacht. Ja, genau. Also von daher
ist ja normal mittlerweile.
Wobei sagen muss, Star Wars hat ja eine regelrechte Tradition draus gemacht, Filmfehler zu beseitigen. Ich finde das immer ein bisschen, also ich finde, wenn jemand so einen Filmfehler entdeckt, ist es doch ganz schön. Also mir versaut sowas nicht den Film. Also als Beispiel, ich kann Gladiator immer noch gucken, obwohl ich weiß, es sind zigtausend Filmfehler drin, wie die Gasflasche in diesem Streitwagen oder so.
Oder aber das Flugzeuge da fliegen.
Ja, vollkommen egal. Also
viele der besten Filme aller Zeiten haben Filmfehler. Weiß ich nicht, in der Ursprungsversion von Herr der Ringe, die Gefährten, fährt, glaube ich, sogar ein Auto durch an einer Stelle.
Das hätten sie gut brauchen können.
Ja, ich spare mal noch ein Motto ab. Miep, miep. So, aber ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab.
Ja.
Ich hau mal einfach mein Fazit raus. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß mit der Folge. Ich hatte ja schon Spaß mit der letzten Folge. Und wenn jetzt in der nächsten Folge wieder Stormtrooper auftauchen, ja, dann bin ich richtig glücklich.
Ich bin einfach gestrickt. Thomas, ich werde jetzt alleine die Vorstellung wird hier einen Fanorgasmus bescheren, weil ich weiß ja, was du magst.
Ja. Pass auf, in der nächsten Folge gibt es Zombie-Stormtroopers.
Das wäre so geil. Ey. Ich habe vor allem, kurz nochmal dazu, ich habe irgendwie ein Zitat von Carl Weathers gelesen, der irgendwie auf die Stormtrooper angesprochen wurde und er hat geschrieben, die wären alle auf Ubersteroiden. Fand ich sehr geil. Er nimmt es halt auch mit Humor. Ja, Thomas, du wolltest noch was sagen.
Genau, also ich hatte wirklich viel Spaß mit der Folge. Die ist von der Inszenierung her wieder top. Sie macht vieles anders, ungewohnt, gut, Musik, die Enthüllungen sind alle da. Nur das, was wir halt eben auch zum Ende angesprochen haben, diese Enthüllungen sind halt vor allen Dingen viel aus dem Legends-Bereich, was jetzt ins Kanon reingezwängt wird und The Mandalorian hat jetzt die undankbare Aufgabe, diese Dinge mit Leben und Inhalt und optischer Präsenz zu füllen und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll und die machen da viel zu viele Fäden gerade auf, wo ich nicht weiß, wie die irgendwann zusammenkommen sollen. Aber ich bin gespannt, bisher steigert sich die Staffel von Folge zu Folge derzeit. Also von daher mal gucken.
Da kann ich ja sogar mitziehen, dass sich die Staffel steigert von Folge zu Folge, wenn ich jetzt so von Folge zweimal absehe. Weil mir hat eigentlich jede Folge so ein bisschen besser gefallen und die hier war tatsächlich großartig und nicht einfach nur wegen stumpfen Name-Dropping oder wegen Ahsoka, sondern man hat wirklich, ich sag's ganz ehrlich, in der Szene mit dem Stein oder auch, wo sie da mit dem am Feuer sitzt und mit ihm nonverbal kommuniziert, ich habe seit langem wirklich mal wieder diese Magie gespürt. Mhm. Auch als sie dann eben Mando mal irgendwie so im kurzen Abriss die Macht erklärt. Ne, das war wirklich Star Wars. Und nachdem wir in der letzten Folge halt so den Action-Adventure-Fun-Anteil hatten von Star Wars, hatten wir jetzt eben so dieses Mystische, dieses Magische, was man eigentlich eher ja wirklich aus der Urtrilogie kennt.
Und keiner nimmt das Wort Midi-Chlorianer in den Mund.
Das war in der letzten Folge, auch wenn da M-Wert gesagt wurde. Das ist du nicht aufgefallen. Sie haben es extra so getan, so als feiges Easter Egg. Großartig, Rosario Dawson, klasse besetzt. Auch übrigens Kudos an die deutsche Synchro, dass sie tatsächlich ihre Synchronstimme aus Clone Wars und Rebels genommen haben, nämlich Josephine Schmidt. Tolle Arbeit.
Wobei, da auch, muss ich einhaken, das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es irgendwann später auf Englisch umgestellt, weil ich fand, die Stimme klang mir zu jung. Für Rosario Dawson.
Ja, weil du kennst Rosario Dawson eher so mit Claudia Obstadt-Mingus, ne?
Also ihre normale Synchronstimme zum Beispiel aus Daredevil.
Ja, die hatte halt mehrere schon. Ich fand halt einfach, also Rosaria Dawson ist keine alte Frau, aber ich finde die Stimme, die sie jetzt in der deutschen Fassung hat, dieser Josephine Schmidt, klingt halt so, als wäre sie irgendwie, weiß ich, Anfang 20. Und das ist Rosaria Dawson einfach nicht. Aber gut, ich möchte jetzt hier keinen, darüber jetzt nicht rumreiten, sondern...
Alles gut. Ich kann es auch verstehen. Also für mich war es halt wirklich so von Minute 1 an, und es ist mir auch scheißegal, was Leute irgendwie sagen, von wegen Rosario Dawson hat eine zu breite Nase oder was auch immer.
Das hat mich so aufgeregt, diese Nase, furchtbar. Also das ist der Grund, warum die Folge das schlechteste aller Zeiten ist.
Ja, die war schlecht ausgeleuchtet, die Nase auch noch, genau.
Übrigens, Josephine Schmidt ist auch schon 40, also so mal so am Rande.
Ja, ja, aber genau, von der Stimmfarbe her.
Ja, ja.
Weißt du? Ja, obwohl die in Clone Wars, also in dem alten Kinofilm noch deutlich anders klingt. Also da hast du jetzt hier eine tolle Entwicklung eigentlich. Aber unabhängig davon, ich bin ganz ehrlich, ich habe Rosario Dawson so gut wie nicht gesehen in der Figur. Es war für mich wirklich, als wäre Ahsoka wirklich von jahrelangen Animationen in Live-Action ja sozusagen wirklich konvertiert worden. Also wirklich, das von Minute 1 an, also klar, vorher hatte die Kapuze auf, aber spätestens als sie dann da vor diesem Tor steht mit dieser Magistratin spricht, dachte ich mir wirklich, meine Fresse, haben sie das gut hingekriegt. Wirklich, also dafür schon die Maske großartig. Und das ist es dann vielleicht auch gut, dass sie jetzt in der Staffel auftaucht und nicht in der ersten, wo die Masken noch so ein bisschen schwierig waren. Ja, klasse Folge, aber ich kann mich auch Thomas anschließen, wie sie das irgendwie jetzt unter einen Hut kriegen wollen, vor allem mit einer Figur wie Mando, die eigentlich mit nichts so richtig was zu tun hat und immer nur so am Wegesrand halt gewisse Ereignisse oder Figuren streift, stelle ich mir das sehr schwer vor, das jetzt irgendwie alles auf einen Nenner zu kriegen mit der Urtrilogie, mit den Sequels und auch noch dem ganzen Legends-Kram und Clone Wars Rebels etc. Also ich lasse mich gerne überraschen, aber das dürfte interessant werden demnächst.
Ja. Ich fand die Folge gut.
Habe ich nicht erwartet.
Ich fand die Folge sehr gut. Wie gesagt, für mich die beste Folge der bisherigen Serie. Das Ende haben jetzt halt auch gesagt, warum, aber das fand ich ein bisschen unbefriedigend und faul. Weiß ich nicht, wie ich es ausdrucken soll, aber da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber ansonsten insgesamt trotz allem eine richtig starke Folge. Gerne weiter so, außer vielleicht, dass man vielleicht, ein bisschen dieses Questige mal abschaffen sollte. Werden sie nicht tun, damit kann ich leben. Ich bekomme dank Mandalorianer einmal im Jahr 8x30 Minuten circa Star Wars geliefert. Das finde ich gut. So kann ich mittlerweile Star Wars auch genießen. War schön und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Und ja, das war's von mir.
Okay. Genau, dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir haben auch noch drei Folgen mittlerweile, nur noch. Oh. Am 18. Dezember ist dann nachher wieder Schluss. Oh je.
Jetzt muss die Staffel liefern.
Genau, jetzt muss wirklich liefern. Noch was passieren dann. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Und ich sage deswegen schon mal Tschüss.
Ja, ich sag auch Tschüss. Macht's gut, bis nächste Woche.
Dann sage ich auch Tschüss und möchte hier noch hinterher anbringen, dass ihr MovieBreak auch auf Twitter, Instagram und Facebook finden könnt. Möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.